Erster Könige, ab Vers 17. Kapitel 17, also Erster Könige, Kapitel 17, ab Vers 10. Ich möchte ganz kurz, bevor wir in den Text einsteigen, ein bisschen erklären, was davor geschehen ist. Das ist eine Geschichte, die vielen von uns bekannt ist. Und zwar ist es so, dass Elia zu der Zeit des König Ahabs gelebt hat und er war der Prophet für das Volk Israel. Und wenn wir die Bibel aufschlagen und uns ein bisschen ein Bild machen wollen von dem, was zu dieser Zeit gerade passiert ist, dann lesen wir in 1. Könige 16, Vers 30: Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war vor dem Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Also Ahab war ein König, der überhaupt nicht nach Gottes Willen gelebt hat. Und dementsprechend auch nicht das Volk Israel. Und dann war es so, dass Elia, der Prophet, gesagt hat, es wird lange Zeit nicht mehr regnen. Wir alle kennen das. Das heißt, Elia ist in die Wüste gegangen und er wurde dort von Gott ernährt. Seine schöne Geschichte, darum wollen wir uns heute aber nicht kümmern. Wir lesen jetzt die Stelle, wo Elia von der Wüste zurückkam. Es hat immer noch nicht geregnet. Die Leute hatten kein Wasser, sie hatten wenig zu essen. Und Elia ist einer Person begegnet. Und wir lesen 1. Könige 17, ab Vers 10. Er machte sich auf und ging nach Zarpat. Als er an das Tor der Stadt kam, sieh, da war eine Witwe und las Holz auf. Und er rief zu ihr und sagte, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinke. Also Elia kommt zu dieser Witwe und fragt sie nach Wasser. So weit, so gut, ja. Und ich habe mir überlegt, damit wir das Ganze ein bisschen heute übertragen können, nehmen wir doch mal eine Geschichte, eine parallele Geschichte, die so ähnlich abläuft. Ja, sagen wir, du bist gerade in einem Land, wo es auch nicht so viel regnet. Ich habe jetzt einfach mal die Vereinigten Arabischen Emirate genommen. Das ist zudem noch ein muslimisches Land. Es liegt am Persischen Golf, da wo Dubai und Abu Dhabi ist. Die Städte kennt man vielleicht. Und dort regnet es wirklich nicht so viel. Ja, jetzt gerade sind da vielleicht 37, 38 Grad. Stellt euch vor, ihr lauft also diese Straßen von Abu Dhabi entlang. Das sind riesige Alleen, die Leute haben groß gebaut dort, weil es nichts anderes gibt als Wüste. Und wenn man die Straße entlang läuft, dann sieht man eigentlich nie Leute. Die meisten Menschen bewegen sich in Autos. Die reichen Leute haben ihre Chauffeure, die sie fahren und so weiter. Das ist also wirklich ein sehr wohlhabendes Land. Und wenn man Leute sieht, dann sieht man manchmal sogar Leute mit Sonnenschirmen. Die haben also wirklich Regenschirme auf. Und weil es so wenig regnet und weil die Sonne so intensiv und stark ist, gerade zur Mittagszeit, wollen sie sich davor schützen. Also angenommen, euch kommt ein Mann entgegen und ihr lauft diesem Mann, ja, ihr lauft zu ihm zu, ihr kreuzt euch und ihr habt richtig Durst. Es ist ungefähr 3 Uhr mittags und die Mittagssonne brütet richtig. Und ihr seht, dass der Mann in so eine Umhängetasche hat und da guckt so eine Wasserflasche raus. Ja, die ist ziemlich groß. Und ihr fragt ihn, ihr könnt kein Arabisch, ihr fragt ihn auf Englisch, könnte ich einen Schluck Wasser haben? Sogar noch ein bisschen höflicher, als Elia das hier gemacht hat. Er hat ja gesagt, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinke. Und dann lesen wir weiter. Also jetzt geht es wieder um Elia und die Witwe. Als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sagte, bring mir auch einen Bissen Brot mit. Jetzt stellt euch vor, dieser Mensch, den ihr überhaupt nicht kennt, der ist sogar so nett und gibt euch etwas Wasser. Ja, also der holt gerade die Wasserflasche raus und während er sie rausholt oder noch ein bisschen in seiner Tasche kramt, seht ihr, dass da noch so ein großes Sandwich ist, ja, so ein belegtes Brötchen. Und dann sagt ihr zu dem Mann, hey, wenn du mir gerade schon Wasser gibst, kannst du mir auch die Hälfte von deinem Sandwich geben. Wie würde der reagieren? Der würde wahrscheinlich den Kopf schütteln und euch gar nichts mehr vom Wasser geben, weil er denkt, was ist das denn für ein gieriger Mensch? Aber Elia ging hin und er hatte noch nicht mal Wasser getrunken, da hat er schon gefragt, hey, kann ich auch ein bisschen was von deinem Brot haben? Gott sagt zu dir heute, bring mir auch einen Bissen Brot mit. Was ist damit gemeint? Das sehen wir, wenn wir weiterlesen. Ich lese ab Vers 12. Sie sagte, also die Witwe spricht jetzt, so wahr der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und sieh, ich habe ein Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir essen und sterben. Wow. Jetzt stellt euch vor, dieser Mann, der hört euch diese Worte sagen. Gib mir doch auch noch was von deinem Sandwich. Und dann guckt er euch mit ernsten Augen an und auf einmal laufen Tränen sein Gesicht runter. Und er sagt, hör zu, ich habe vor 2 Wochen meinen Job verloren. Meine Frau ist mir vorgestern mit meinen Kindern abgehauen. Ich bin alleine. Ich habe keinen Job, ich habe keine Familie mehr. Dieses bisschen, was ich in meiner Tasche hatte, das ist meine Arbeitstasche, das war noch das Sandwich, was ich von vor ein paar Tagen hatte, als ich zur Arbeit gegangen bin. Es ist Ende des Monats, es kommt jetzt kein Geld mehr rein. Und das ist alles, was ich habe. Meine Verwandten leben nicht hier, ich habe hier keine Familie, ich habe hier nichts. Lass mir doch wenigstens das bisschen Brot. Das wäre ganz schön peinlich, oder, wenn das passieren würde. Wie reagiert man in so einer Situation? Peinlich, krass, traurig. Viele Adjektive fallen mir dazu ein. Und jetzt möchte ich, dass wir den Blick etwas schwenken. Wenn wir sagen, Gott sagt zu uns, backe mir etwas oder bring mir ein bisschen Brot mit. Wie oft sagen wir dann zu Gott, ach, Herr, das geht nicht so einfach, ich habe zurzeit nicht so viel Geld und ja, Gastfreundlichkeit, das ist immer so eine Sache, ne? Man hat kaum Zeit und das ist immer super viel Arbeit. Und dann ist es so, dass die Leute, die man einlädt, es manchmal gar nicht schätzen. Wenn wir das sagen, dann vertrauen wir aber nicht auf Gott. Elia war ein Prophet, der zur Witwe gekommen ist, ja? Und es ist so, dass die Witwe, anstatt auf den Propheten Gottes zu hören, über die 1000 Probleme nachgedacht hat, die danach kommen könnten. Und sie dachte, ja, ich überlebe ja so kaum und jetzt soll ich auch noch diesem Menschen was geben. Das kann doch gar nicht gut gehen. Und genauso ist es mit uns im Leben, wenn wir durch unseren Alltag gehen und wir sehen, dass das eine Problem kommt, da ist da wenig Geld da und da jetzt ist noch weniger Geld fürs Essen da als letzten Monat. Und jetzt kommt noch die Verwandtschaft zu Besuch, das heißt, da müssen wir mehr ausgeben. Und jetzt kommt die Pastorfamilie nächsten Sabbat in die Gemeinde oder die Predigerfamilie. Und alle wissen ganz genau, ja, die kommen von weit her, die müssen eingeladen werden. Aber ich kann sie nicht einladen. Ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit und ja, das soll jemand anderes machen. Das Nummer 1 Kriterium für ein christliches Leben ist Gastfreundlichkeit. Und liebe Geschwister, das ist etwas, das möchte ich auch betonen, weil ich das so auch erleben durfte. Es ist nicht kulturabhängig. Wenn ich in ein anderes Land gehe und ich weiß, dass diese Person ein Mann oder eine Frau Gottes ist, dann hat es nichts damit zu tun, wo sie geboren ist oder wo sie lebt. Gastfreundlichkeit ist ein Merkmal für einen Christen oder eine Christin und hat nichts mit dem Land zu tun. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, ja, okay, also die Russen, die sind etwas gastfreundlicher, ja, oder aus den östlichen Ländern, die geben einfach gerne, das ist einfach normal, aber ich als Deutscher, ich kann das nicht so wirklich, ja, ich bin dafür nicht gemacht oder das sollen lieber Leute machen, die mehr Erfahrung haben in der Küche und besser kochen können und so weiter. Aber es hat nichts damit zu tun. Die Witwe hat hier kein Festmahl aufgetischt. Sie hat nur das gehabt, was sie für sich essen wollte. Und wir lesen weiter, was sie jetzt gemacht hat. Sie hat erst sich beschwert. Aber dann kommt Vers 15. Und sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Haus viele Tage. Das Mehl im Topf wurde nicht verbraucht und dem Ölkrug mangelte nichts an dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Also wir sehen hier ein klares Wunder, ja? Wir sehen, dass nachdem Elia etwas gesagt hat, er sagt ja in den Versen davor, sagt er, fürchte dich nicht, geh hin und mach es, wie du es gesagt hast, doch backe mir zuerst etwas Kleines davon, ja? Das ist auch ein kleiner Punkt, den möchte ich jetzt hier noch einschieben. Gott mag es nicht, wenn er Zweiter ist. Wisst ihr, was Elia hier gesagt hat? Er hat gesagt, doch backe mir zuerst etwas Kleines. Er wollte das, bevor die Witwe sich überhaupt etwas zu essen macht, und wir wissen ja, sie hatte kaum etwas, wollte er, dass sie ihm vorher noch etwas gibt. Und Gott sagt, ich möchte, dass du mir, bevor du deine Ausgaben hast, mir meinen Teil gibst. Denn ich weiß, nein, denn du weißt, dass ich alles geschaffen habe. Dass ich eigentlich der Besitzer von all dem bin. Aber zurück zur Story. Lasst uns im Vers 15 lesen. Und sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Haus viele Tage. Und wir sehen wirklich bei diesem kleinen Wunder, dass es nicht nur genug für diese eine Mahlzeit war, um die Elia gebeten hat, sondern dass die Witwe und er, das sagt ja die Bibel, viele Tage davon essen konnten. Ich möchte hier so einen kleinen Schnitt machen und eine persönliche Geschichte erzählen. Es geht auch um Gastfreundlichkeit. Die hat sich 2015 abgespielt. Ich habe 2014 in San Diego in den Vereinigten Staaten einen Menschen kennengelernt, der Amerikaner ist, seine Familie kommt aus Haiti. Er heißt Philippe oder Phil. Und ich habe ihn in der Gemeinde in San Diego dort kennengelernt und es war so, wir haben uns ungefähr eine Woche gesehen, wir haben ein paar Mal was zusammen gemacht, es war eine schöne Zeit und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gegangen. Und so war es so, dass Gott mich ein Jahr später, also im Sommer 2015, wieder nach San Diego geschickt hat. Und vorher war ich in einem Apartment, was ich, Airbnb, ja, einfach ein Platz, den ich gemietet hatte, beziehungsweise bei jemandem Fremden habe ich gewohnt. Jetzt war es so, ich kannte schon ein paar Leute aus der Gemeinde, ich habe mir gesagt, vielleicht schaffst du es ja, bei jemandem zu übernachten, dann musst du nicht so viel Geld ausgeben, du bist auch eine längere Zeit dort, das wäre doch optimal. Also habe ich Phil gefragt und wir haben im Laufe dieses einen Jahres vielleicht zweimal, dreimal telefoniert, ein paar Mal geschrieben, wenig Kontakt gehabt. Und ich frage ihn, hey Phil, wie sieht's aus, ich komme wieder zurück nach San Diego, hast du vielleicht eine Idee, wo ich schlafen kann? Und er sagt, kein Problem, Mann, du kannst zu mir kommen. Ein paar Wochen später schreibt er mir dann, hey, ist folgende Sache, ich bin jetzt auf diesem Missionsausflug in Philadelphia, der anderen Seite praktisch des Kontinents und danach werde ich zu meiner Familie in New York gehen. Das heißt, ich werde über einen Monat, wahrscheinlich eineinhalb, zwei Monate nicht in San Diego sein. Und ich werde an dem Tag, an dem du kommst, also am Tag danach, werde ich gehen. Das heißt, wir sehen uns eigentlich nur einen Tag. Aber gar kein Problem, du kannst trotzdem in meiner Wohnung bleiben. Und ich habe gemeint, nee, das geht doch nicht, Mann. Ich bleibe ja fast einen Monat und ich kann doch jetzt nicht einen Monat lang in deiner Wohnung bleiben und ja einfach deine Zimmer nutzen, die du hast und alles Mögliche. Und er sagt, nein, 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 das ist gar kein Problem. Irgendjemand muss ja aufs Haus aufpassen, so nach dem Motto, ja. Und dann hat er mir wirklich alles gegeben, was er da in der Wohnung hatte. Und ich bin angekommen, wir haben uns diesen einen Tag noch unterhalten, es war ein wunderschöner Abend. Wir haben tolle Gespräche gehabt, wir haben uns erzählt, wie das letzte Jahr so verlaufen ist. Und dann habe ich so gefragt, ja, wie kommt, oder er hat gesagt, hey, kannst du mich morgen zum Flughafen fahren? Ich meine, gar kein Problem, mache ich gerne, ja. Du gibst mir ja schon deine Wohnung, das ist doch das Mindeste, was ich tun kann. Und er sagte, hey, wie sieht's eigentlich aus, hast du irgendein Transportmittel hier? Und ich meine, nee, eigentlich nicht. Ja, San Diego, also viele amerikanische Städte sind, was die öffentlichen Verkehrsmittel angeht, sehr, sehr lau besetzt. Ja, da gibt es fast nichts, da muss man ein Auto haben, sonst kommt man nicht vom Fleck. Und dann hat er wirklich gesagt, hör zu, wenn du mich abgeholt hast, zum Flughafen hingebracht hast, nimm einfach mein Auto, das steht sowieso nur in der Garage rum, es passiert ja sonst nichts, ja. Und es ist so, ich hatte zu der Zeit keinen amerikanischen Führerschein, keinen internationalen Führerschein. Wenn ich angehalten worden wäre von der Polizei, dann hätte es wahrscheinlich Probleme gegeben, weil das Gesetz sagt, dass man einen englischsprachigen Führerschein besitzen muss. Ich hatte keine Versicherung. In Amerika ist es so, dass die Versicherungen über die Personen laufen. Das heißt, wenn ich als Mensch versichert bin, also ich habe eine Versicherung, eine Autoversicherung, dann ist es egal, in welches Auto ich einsteige, ich bin in dem Auto versichert. Aber ich hatte keine Versicherung. Und er hat gesagt, egal, nimm einfach das Auto, einen Monat lang, du kannst es fahren, pass nur auf oder so, das hat er auch gesagt, ja. Und ich habe gemeint, ach, jetzt hör aber auf, ja, das ist zu viel, das kann ich doch nicht annehmen. Wie viel willst du haben? Ja, und ich habe mich überlegt, ich habe gesagt, komm, ich gebe dir wenigstens, komm bitte, $200, $300, ein bisschen was, ja. Und er meint, nein, gar nichts, komm, ich leg dir das jetzt dahin, ja. Und dann hat er zu mir gesagt, wenn du das hier liegen lässt, ja, und ich wiederkomme, ich sehe hier Geld, dann schicke ich es dir zurück nach Deutschland. Und ich habe gesagt, preis den Herrn, das ist echt wunderbar. Das ist echt wunderbar. Ich möchte gleich erzählen, was danach noch passiert ist, aber wir möchten ein bisschen zur Geschichte zurück und schauen, was jetzt mit Elia und der Witwe passiert. Wir haben also dieses kleine Wunder erlebt. Das Mehl wurde nicht verbraucht, im Ölkrug mangelte es nichts. Und dann lesen wir ab Vers 17 weiter. Nach diesen Geschichten wurde der Sohn der Frau, der Hauswirtin, krank. Und seine Krankheit war so schwer, dass kein Lebenshauch mehr in ihm blieb. Und sie sagte zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, damit an meine Sünde gedacht und mein Sohn getötet wird. Wie oft gehen wir zu Gott, nachdem am Sabbat davor wir ein schönes Essen mit dem Prediger und seiner Familie hatten und am Montag passiert etwas in der Arbeit und wir sagen, oh nein Gott, was hast du wieder gemacht, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder kein Geld haben oder das und das wird passieren. Und wir erinnern uns nicht daran, wie Gott uns nur ein paar Tage vorher gesegnet hat. Die Witwe hätte doch auch sagen können, gar kein Problem. Mein Sohn ist schwer krank, todeskrank. Aber ich habe doch gerade ein Wunder erlebt. Also vertraue ich einfach Gott. Sie hätte sagen können, Gott regelt das. Ist überhaupt kein Problem. Aber das ist in dem Moment halt einfacher gesagt als getan, oder? Elia zögert nicht. Er sagt in Vers 19, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging auf das Obergemach hinauf, wo er wohnte, legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sagte, Herr, mein Gott, tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so übel, dass du ihren Sohn tötest? Und er streckte sich dreimal aus, also Elia, über dem Kind und rief den Herrn an und sagte, Herr, mein Gott, lass die Seele dieses Kindes zu ihm zurückkommen. Der Herr erhörte die Stimme Elias und die Seele des Kindes kam wieder zu ihm und es wurde lebendig. Das, liebe Gemeinde, ist das wahre Wunder der Geschichte. Nicht der erste Teil, wo Elia und die Witwe zusammen gegessen haben und es hat gereicht und sie haben tagelang davon gegessen. Nein, das wirkliche Wunder, hier eine wahre Wiederbelebung, finden wir im zweiten Teil. Und wenn wir das jetzt auf uns übertragen, dann möchte ich, dass ihr mal ein bisschen darüber nachdenkt. Was heißt das denn für uns heute? Wenn wir die Familie des Predigers nächsten Sabbat einladen, dann heißt das nicht nur, dass wir genug Essen und genug Geld für diesen einen Sabbat haben werden, dass wir eine schöne Gemeinschaft haben werden. Nein, es heißt auch noch, dass Gott uns in der Woche danach, im Monat danach, so reichlich segnen wird, dass er die Probleme, die kommen, einfach aus dem Weg schafft. Und wir zweifeln immer und wir denken uns immer, nein, das geht doch nicht und ich habe keine Zeit und das und jenes. Ich möchte ein kleines Zitat hier einschieben, bevor wir zum Ende kommen und ich noch den zweiten Teil der Geschichte mit Phil erzählen möchte. Ich möchte nämlich auch erzählen, wenn wir jetzt diesen Segen gelesen haben, ich möchte erzählen, wie Gott Phil gesegnet hat, nachdem er das getan hat. Aber zuerst das Zitat. Es ist von einer christlichen Autorin und sie schreibt, die Witwe von Sarpat teilte ihren letzten Bissen mit Elia. Dafür blieb ihr Leben und das ihres Sohnes bewahrt. So hat Gott all denen großen Segen verheißen, die in Zeiten der Anfechtung und des Mangels anderen ihr Mitgefühl bekunden und Hilfe leisten, die noch bedürftiger sind. Der Herr hat sich nicht gewandelt. Seine Macht ist heute nicht geringer als zu Elias Zeit. Das ist ein Zitat, das stammt vom Buch Prophet und Könige und die Autorin heißt Ellen White. Es ist Seite 92. Es ist hier etwas Interessantes in diesem Zitat da, was ich hervorheben möchte. Sie sagt, Mitgefühl bekunden und Hilfe leisten, die noch bedürftiger sind. Gott möchte, dass wir nicht gastfreundlich sind zu, ich weiß es nicht, Netflix und unserem Fernsehanbieter, unserem Sky-Abonnement, weil wir wissen, ja, ich gucke gerne Fußball und da möchte ich großzügiger werden. Nein, es geht hier um etwas anderes. Es geht um die Leute, die bedürftiger sind. Aber ihr wisst ja, was ich damit meine. Es sind Leute, die nicht so viel haben. Elia hatte in diesem Moment nicht so viel. Aber denkt mal ein bisschen darüber hinaus. Denkt mal darüber nach, was für Leute es gibt, die zu euch kommen, die vielleicht wohlhabender sind als ihr, aber in diesem Moment eure Hilfe brauchen. Damit ihr versteht, was ich meine, möchte ich auch ein kleines Beispiel bringen. Ich war mit meiner Familie vor 3 Wochen oder 2 Wochen war das sogar her, waren wir in Montpellier in Frankreich, haben meinen Bruder besucht, der dort arbeitet und wir waren am Sabbat in der Gemeinde. Und es war so, meine Eltern haben in einem kleinen Hotel geschlafen, ich habe bei einem Freund geschlafen, mein Bruder hat halt bei seiner Arbeit geschlafen, wo er wohnt. Und wir sind alle am Sabbat zusammengekommen, um in die Gemeinde zu gehen. Aber wir hatten nicht die Möglichkeit, in einer Wohnung uns Essen zu machen oder gemeinsam zu essen. Ja? Und wir waren praktisch sozusagen auf die Gastfreundschaft anderer angewiesen, weil wir wissen ja, wir haben uns gesagt, ja, am Sabbat möchten wir nicht mittags nach der Gemeinde essen gehen, sondern wir möchten ja, den Sabbat heilig halten und einfach Gemeinschaft miteinander haben und nicht anderen Leuten dazu bewegen, für uns zu arbeiten. Und ich weiß noch, wir sind aus dem Gottesdienst rausgegangen und dann habe ich angefangen, mit jemandem zu reden. Dann gab es 1, 2 Deutsche in der Gemeinde, dann meine Eltern angefangen, mit denen zu reden. Dann hat mein Bruder sowieso mit Leuten gesprochen. Also waren wir alle im Gespräch und ich habe das so gesehen im Foyer. Und ich war voll glücklich, dachte, ach, da ergibt sich bestimmt was. Ich hatte vorher auch gebetet und hatte einfach darum gebeten, dass Gott uns neue Freundschaften schenkt und dass wir Gemeinschaft haben können am Mittagstisch gemeinsam, dass wir zu essen bekommen. Naja, und dann haben die Gespräche sich so entwickelt und irgendwann waren die Gespräche auch vorbei und dann sind wir zum Auto gegangen. Naja, aber niemand von uns wurde eingeladen. Und naja, mein Bruder, der hat sich bestimmt nichts dabei gedacht, dachte, komm, dann kaufen wir uns jetzt einfach schnell einen Döner oder was weiß ich, ja. Meine Eltern wussten auch nicht so ganz, was sie tun sollten. Meine Mutter hat mich gefragt, hast du wenigstens den Beutel dabei mit den Einkäufen von gestern? Wir hatten gestern Picknick gemacht, da waren noch ein paar Reste da. Den hatte ich natürlich zu Hause vergessen. Dann habe ich kurzes Gebet gesprochen, habe gesagt, Herr, lieber Gott, bitte mach doch einfach, dass wir eingeladen werden. Du weißt, wir möchten jetzt nicht essen gehen und ich weiß, bis zum Sonnenuntergang sind es noch 7 Stunden. Ich habe nicht so viel gefrühstückt. So oder so ähnlich sah das Gebet aus. Und auf jeden Fall war es dann so, ich habe dann zu meinem Bruder gesagt, lass uns nochmal reingehen vor das Gemeindehaus und lass uns ein Foto zusammen machen. Wir haben kein Foto gemacht. Und dann sind wir vor das Gemeindehaus gegangen. Da standen dann noch ein paar wenige Leute. Einer davon war derjenige, der gepredigt hat. Das war der Gemeindeleiter an dem Sabbat. Und dann kamen wir nochmal mit ihm ins Gespräch und es stellte sich heraus, dass er rumänische Wurzeln hat. Meine Mutter kommt aus Rumänien. Dann ist er zu meiner Mutter gegangen und sie haben sich angefangen, auf Rumänisch zu unterhalten. Und dann waren sie sich sehr sympathisch. Und dann hat er gesagt, hey, wisst ihr was, wieso kommt ihr nicht einfach jetzt zu mir? Ich habe zwar nicht so viel zu Hause, ich wohne mit einem Freund zusammen. Meine Familie ist nicht in Frankreich zurzeit. Aber ich habe viele Früchte, hat er gesagt. Davon können wir dann essen. Und ihr wisst ja, eine Familie von 4 Leuten einzuladen, das ist eine unglaubliche Belastung, ja, also zeitlich, auch finanziell oder einfach von der materiellen Hinsicht her, weißt du, wie viel, also gerade mein Bruder, der ist Leistungssportler, der macht gerne Sport, ja, der isst richtig viel, dann komme ich auch dazu, mein Vater, meine Mutter, aber das war ihm, David heißt er, das war ihm in diesem Moment egal. Und worauf ich hinaus will mit dieser kleinen Geschichte ist, wir sahen doch in diesem Moment nicht so bedürftig aus. Ja? Ich hatte eine Krawatte an, wir waren ganz gut angezogen, wir hatten unser kleines Auto, mit dem wir zur Gemeinde gefahren sind, was wir für die paar Tage gemietet hatten. Ja, es sieht doch nicht so aus, als kämen wir hier von der Wüste an, völlig verdreckt und in Lumpen und wir brauchen unbedingt was zu essen. Aber Gott sagt zu uns, in diesem Moment sind vielleicht diese Personen etwas bedürftiger als du und deswegen dürfen wir geben. Wie hat Gott Phil gesegnet, nachdem er das getan hat, was er getan hat? Er ist nach New York zurückgezogen, nachdem er diese ganzen Reisen gemacht hat. Also ich habe San Diego verlassen und ein paar Tage später ist er zu seiner Wohnung zurückgekehrt, aber nur um seine 7 Sachen zu packen, einen Container zu bestellen und alles zurück auf die andere Küste zu schippen, wo er wieder zu seiner Familie gekehrt ist. Das heißt, er ist umgezogen, weil er keinen Job mehr, also hat seinen Job in San Diego gekündigt. Und das ist auch so ähnlich, merkt ihr das? Also er hat seinen Job, soweit ich weiß, gab es da Verstimmungen und ich glaube sogar, dass er gekündigt hat, selbst gekündigt hat, kann auch sein, dass ihm gekündigt wurde. Jedenfalls hatte er keinen Job zu der Zeit. Und das war genau die Zeit, nachdem er so gastfreundlich war. Die Miete, hat er mir später gesagt, hat $2,000 pro Monat gekostet. Und ich war fast einen Monat drin. Da kommen noch Elektrizität und Wasser und was nicht alles dazu. Das Auto. Er hätte doch jeden Grund gehabt zu sagen, ey, sorry Vincent, aber jetzt gerade passt es echt nicht gut. Ich habe gerade auch gar keinen Job. Aber er hat Gott vertraut und ist dann nach New York gezogen. Er hat als Anwalt auch 1-2 private Kunden gehabt, mit denen er so gearbeitet hat, unabhängig von seinem Arbeitgeber. Das heißt, er hatte ein bisschen was an Einkommen und dadurch, dass er zu seinen Eltern zurückgezogen ist, waren seine Ausgaben nicht so hoch. Lange Rede, kurzer Sinn. Er ist über die Runden gekommen, er konnte sogar dann mit dem Geld, was er von seinen paar Kunden hatte, in den nächsten Monaten und im Jahr 2016 sehr viel reisen. Er hat gesagt, er möchte diese Zeit jetzt nutzen, weil man sonst als Amerikaner auch nicht so viel Urlaub bekommt. Er möchte einfach neue Länder besuchen, neue Erfahrungen machen und wir sind zusammen auch sehr viel unterwegs gewesen letztes Jahr und das war ein unglaublicher Segen. Danach war es so, dass er gesagt hat, okay, ich kann aber jetzt von diesem wenig Geld, was ich verdiene, es reicht gerade so zum Reisen, wenn ich bei Freunden übernachte, wenn ich das und das tue. Aber ich kann meine Studenten Schulden, also Studiengebühren, die Schulden kann ich nicht zurückzahlen. Ich habe keine Krankenversicherung, keine Zahnarztversicherung. Das heißt, ich brauche jetzt mal wieder einen Job. Und er hat sich dann beworben, er hat dann Ende des Jahres 2016 einen tollen Job bekommen in New Jersey und arbeitet jetzt dort in einer Kanzlei. Und es hat natürlich ein bisschen gedauert, aber Gott hat ihn reichlich gesegnet. Und das Wundervolle daran ist, dass er nicht nur Phil gesegnet hat, sondern dass durch diesen Akt der Gastfreundschaft andere Menschen so davon berührt wurden, dass sie gesagt haben, ich möchte auch gastfreundlicher werden. Ich bin eine Person davon. Ich bin mir sicher, dass Phil auch noch durch seinen Akt der Gastfreundlichkeit andere Menschen so bewegt hat, dass sie zu dem gleichen Entschluss gekommen sind. Lasst uns Elia und die Witwe verlassen und zu einem letzten Bibeltext gehen. Der steht in 1. Petrus 4. Erster Petrus 4, Vers 9. Es ist ein kurzer Text, aber er ist sehr eindeutig. 1. Petrus 4, Vers 9. Seid gastfreundlich zueinander ohne Murren. Das war's auch schon. Ich finde es immer sehr faszinierend, wenn man anfängt, die Bibel mikroskopisch zu lesen. Es gibt diesen Prediger Randy Skeet, der sagt immer, dass wir die Bibel mikroskopisch lesen sollen. Und das möchte ich jetzt an diesem Vers auch tun. Das erste Wort seid. Da steht nicht, wenn ihr mal Lust habt oder ihr könnt oder wenn ihr Zeit dafür habt, einmal im Jahr. Da steht einfach nur seid. Seid gastfreundlich. Was gastfreundlich ist, das haben wir, denke ich mal, alle so im Kopf, ein Bild davon. Das ist nicht unbedingt jetzt, ich habe jetzt oft das Beispiel gebracht von Essen, ja, jemanden zum Essen einladen. Das ist so sage ich mal, das klassische Bild von Gastfreundschaft, was man kennt. Aber es geht darüber hinaus. Es gibt viel, viel mehr Dinge, wie man anderen ein Segen sein kann. Was ist das nächste Wort? Zueinander. Petrus macht hier keinen Unterschied zu Person oder zwischen Person. Er redet hier, er benutzt hier ein Wort und das heißt zueinander, also zu den Brüdern, zu den Geschwistern in der Gemeinde, zu dem Fremden auf der Straße, zu deinem besten Freund oder deiner besten Freundin, zu deiner Familie, zu deinen Eltern, zu deinen Kindern, zu jedem. Und die letzten zwei Wörter, ohne Murren. Das ist, finde ich, das Schwierigste. Wenn wir anfangen, gastfreundlich zu werden und uns zwingen, nichts im Gegenzug zu erwarten. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn man anfängt, jemandem sein Hab und Gut zu geben und auch weiß vielleicht, dass diese Person viel hat, aber man erwartet nichts im Gegenzug. Phil hat, als er nach Deutschland kam im Sommer 2016, ich habe ihm natürlich ganz klar versprochen, ich habe gesagt, hey, wenn du zu mir kommst, ich gebe dir auch, weißt du, ich habe zwar kein eigenes Apartment, aber du kannst bei meinen Eltern wohnen und du kannst das und das. Ich habe auch kein eigenes Auto, aber du kannst auf jeden Fall sehr viel von uns benutzen. Er hat es aber nicht erwartet. Und es war dann wirklich so, dass er tatsächlich auch nach Deutschland gekommen ist und er diese Dinge in Anspruch nehmen durfte. Aber das ist doch das Schwierigste. Gastfreundlich zu sein, ohne Murren, also ohne sich darüber zu beschweren, dass es jetzt wieder so viel Arbeit ist, dass es jetzt wieder so viel Geld kostet, dass es jetzt wieder so viel Zeit kostet, die wir eigentlich gar nicht haben. Ihr wisst ja, es gibt dieses berühmte Zitat, erzählt allen Menschen von Gott, wenn möglich auch mit Worten. Und ich finde das wunderschön, weil das einfach auch auf die Gastfreundschaft zutrifft. Wenn wir gastfreundlich sind zu anderen, dann sind wir anders. Dann sind wir nicht so wie der Rest der Welt. Und daran kann man auch Christus die Liebe erkennen. Ich wünsche mir und ich wünsche uns allen, dass Gott uns diese Kraft gibt und dieses Vertrauen, was die Witwe dann auch letztendlich hatte, dass wir in die nächste Woche gehen und dass wir sagen, ich möchte vielleicht eine Person anrufen. Und es kann ja ein guter Freund sein oder eine gute Freundin, von der ich lange noch nichts gehört hatte und ich möchte sie einfach mal wieder einladen. Es kann ein Anruf sein. Gott erwartet nicht, dass wir jetzt hier rausstürmen und jedem Fremden, den wir auf der Straße sehen, unsere Hausschlüssel, unsere Autoschlüssel geben und sagen, hier, benutze es, ich weiß, du kannst es gut gebrauchen. Nein. Seid gastfreundlich zueinander, ohne Murren. Er möchte, dass wir einfach diesen Schritt im Glauben gehen, dass wir diesen Sprung vielleicht machen. Manchmal ist es nicht nur ein Schritt, manchmal ist es ein Sprung von Stein zu Stein oder von einer kleinen Klippe zur anderen. Weil wir natürlich dieses Vertrauen erstmal haben müssen, dass erstens das Geld reicht, zweitens die Zeit reicht und danach noch der Segen von Gott kommt. Aber das ist ja das Schöne, dass dieser erste Teil, über den wir gesprochen haben, also dieser Schritt, den man im Glauben tut und dann das Essen gemeinsam in diesem Beispiel, dass das alles zum zweiten Teil führt, nämlich der richtige Segen, das richtige Wunder, die Wiederbelebung, deine Wiederbelebung im Glauben. Und ich wünsche mir, dass wir diese Geschichte uns zu Herzen nehmen und das praktisch machen und einfach ein Stück näher wieder zu Jesus kommen, so wie er das möchte. Amen.